Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
Benita Goodman,
Tobias Warnieck
und Florian Schwarz. Brexit ist unser Thema. Brexit ist in der letzten Folge angesprochen worden. Wir sind schon in Folge 2. Es geht also rasend schnell voran. Zunächst aber, Benita, die Frage, wie kommt es zu dem Namen Brexit on Toast? Das war ja früher mal ein Blog.
Ja, das war mein Blog und mir ist einfach gar nichts eingefallen. Brexit, Disaster, Brexit, dieses und jenes. Und dann dachte ich ja, irgendwas besonders Englisches. Und dann kam ich auf Toast und dann landete ich bei Brexit on Toast. Ich fand es einen saublöden Namen, der mir gar nichts gesagt hat eigentlich. Aber schließlich hat er doch verfangen, also zumindest bei mir. Und ja, deswegen heißt es Brexit on Toast heute noch.
Kann man sagen, eine Marke ja schon fast draus geworden.
Also ja, wenn man
so will. Ja. Aber das ist ja oft so, dass ich es dann erstmal aufladen muss.
Also Toast ist auf jeden Fall sowas sehr Englisches. Ich kenne keinen Engländer, der nicht irgendwie ein unemotionales Verhältnis zum Toasten hat und zu seinem Toaster. Und
Das ist für mich als nicht Muttersprache, du bist ja auch nicht muttersprachlich, aber eben sehr, sehr fast.
Ich habe eine Frage zum Toast, weil ich erinnere mich noch aus meiner England-Zeit, dass man den Toast eigentlich dort fast hauptsächlich doch eben ungetoastet gegessen hat. Wie ist es heute?
Ach so, nee, also eigentlich isst man ihn verbrannt.
Okay, das mag ich natürlich auch ganz gerne, aber
Sie essen natürlich so Sandwiches mit so labbrigem Toast, das Brot, das essen sie natürlich schon.
Der Italiener mit Tramezzini
genau,
doch auch.
Das ist so ähnlich, aber der Toast wird getoastet und es gab eben in England früher immer diese Gasherd und dann, die hatten dann hinten, ging es hoch und oben war so eine Art Deckel über dem Gasherd und darunter war ein Grill und da konnte man oben so ein Ding rein, so eine Pfanne reinschieben.
Und dann musste man sie noch umdrehen.
Das war eigentlich der Toaster. Und das habe ich auch noch in London erlebt, auch bei meinem Vetter zum Beispiel, der hatte das. Und es ist aber so, dass der Toaster oben natürlich sofort verbrannt ist, wenn man nicht aufgepasst hat, weil das war auch Gas, was da oben rausflammte.
Mhm. Ach so, und es kam dann, aber hat es dann Ober- und Unterhitze?
Nee, nur oben. Und du musst es dann wieder rausziehen und den Toast wenden und dann so hat man eigentlich getoastet. Und ansonsten die teuersten englischen Toaster, diese Dualit-Toaster, die auch so Sandwich-Toaster sind, mit so einem, die muss man eben, die haben immer zwei Schrauben, wo man es einstellen muss, Zeit und Bräunungsgrad und so weiter. Das ist also ganz schwierig und auch wenn du das vergisst, dann ist auch alles sofort schwarz.
Dazu gab es ja auch, also ich hatte früher immer eine langjährige Diskussion, eigentlich bis heute noch mit unserem geschätzten Freund Deo, der immer behauptet hat, eben, dass wenn man den Toaster auf die höchste Bräunungszahl stellt, dass er dann schneller geht.
Ja, ja.
Und die Idee war dann eben immer, das dann zu stoppen, weil natürlich in der höchsten Zahl er immer ganz schwarz wurde und das war ja nicht gewünscht.
Ja.
Das ist aber, wenn man zwei Regler hat, natürlich ein bisschen besser noch.
Ja, da kann man das natürlich theoretisch feiner regeln, aber meistens verbrennt es trotzdem. Also so ist es aber auch gerne eben, wird es auch gerne gegessen, sehr, sehr schwarz.
Okay, also weil das wurde mir eben damals, als ich als Teenager in England war, vorenthalten. Wir mussten immer nur vorlieb nehmen mit ungetoasteten Toast direkt aus der Plastiktüte.
Ja, das natürlich sowieso. Ja.
Und ist denn der Toast und der Toast als Trinkspruch verwandt?
Das ist eine sehr gute Frage. Da müssten wir jetzt das etymologische Wörterbuch zu Rate ziehen. Das ist ja dasselbe Wort auf jeden Fall. Aber das weiß ich nicht.
Vielleicht hat man dazu einen Toast auch gegessen.
Aber du toastest ja nicht auf den Brexit, sondern bei dir liegt der Brexit auf dem
bei
Toast.
Bei mir liegt der Brexit auf dem Toast.
Es ist ja nicht Toast on Brexit, oder so würde man das wahrscheinlich sagen, wenn du... Ja,
Toast to Brexit.
Toast to Brexit, oh Gott, wir sind hier falsch, Grammatik.
Grammatik.
Okay. Ja, okay, also dann haben wir das geklärt.
Weil das ist das Besondere, dass man eben unter anderem auch erfährt, wie die Geschichte des Toasters ist, indem wir jetzt wissen, England war denn... Waren die Engländer denn auch maßgeblich beteiligt an der weltweiten Einführung der Toastgeräte?
Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Sie haben ja das Sandwich schon mal erfunden. Das Sandwich ist nach dem Earl of Sandwich benannt, der eben anscheinend irgendwie mal keine Ahnung, hatte seine...
Wusstest du das gar nicht?
No, echt? Seine Küchenfrau oder hatte nur noch irgendwas alles übrig und hat sie halt zwei Scheiben genommen, wahrscheinlich eine Gurke dazwischen gelegt und dann gesagt, hier ist for you. Und das fand er irgendwie herrlich und das hat er dann seinen Gästen angeboten. Das gab es nur bei ihm und deswegen heißt es Sandwich.
Lovely. Wir wissen jetzt, wo der Toaster herkommt, was Toasten ist. Wir wissen, wie der Sandwich entstanden ist. Wir haben in der vorigen Folge schon erfahren, was Klempner, Polen und Europa miteinander zu tun haben. Es ist ein sehr meandernder Podcast.
Ja, aber das einiges muss ja da auch geklärt werden. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Sandwich-Toaster, also das ist quasi, das gibt es ja wahrscheinlich auch öfters.
Sicher auch.
Und dann würde ich noch gern wissen, können wir den Schwenk dann auch zur EU machen, wie ist es eigentlich jetzt mit dem Stecker? Also wenn ich jetzt mir einen Toaster kaufe in England, den kann ich aber hier, den konnte ich noch nie hier benutzen ohne Adapter, oder?
Den wirst du auch weiterhin nicht ohne Adapter benutzen können.
Also dann in einer der nächsten Folgen wollen wir dann auch analog zu der Klempner-Thematik auch ein Elektriker-Thema mal aufmachen. Oh,
ja. Hört man Adapter auf.
Und Adapter natürlich, ja. Aber die hat man eben tatsächlich ja auch nicht verändert durch die EU.
Also die haben sind ja riesig, die englischen Stecker, und haben auch diese drei Dinger. Und das eine ist eben die Erdung. Das können die immer überhaupt nicht verstehen.
Wie hier ein Schuko-Stecker.
Das können die nie verstehen, dass wir hier nur zwei haben.
Ja, weil wir die Erdung ja in der Steckdose haben.
Ja, aber das verstehen die halt nicht.
Ja, aber die in England auch. Aber wir haben halt Stecker, die ohne Erdung funktionieren, mit Low-Volt-Bereich und Schuko-Stecker für die... Also mein Staubsauger hat schon eine Erdung.
Wie durch die Gummireifen.
Nee, sondern der Staubsauger hat ja den Schuko-Stecker und im Schuko-Stecker ist ja auch die Erdung und in dem britischen Stecker, das sind ja auch drei Pole. Plugs. Ja. Und einer davon ist die Erdung.
Genau, und du kannst ja in Großbritannien auch immer an der Steckdose ein- und ausschalten. Die haben einen Schalter an der Steckdose.
Mhm. Haben wir hier auch bei unserer Espressomaschine.
Okay. Ja.
Und der Brexit selbst, das haben wir auch schon gelernt, ist eben kein Schalter, der einfach nur umgelegt wurde. Und jetzt kommt der Wahnsinnsbogen von der Erdung. Bist du der Meinung, Boris Johnson hat seine Erdung verloren?
Ich weiß nicht, ob Boris Johnson jemals geerdet war. Also Boris Johnson ist ja schon von Geburt an ein hochfliegendes Individuum. Er ist in New York geboren, hatte deswegen auch beide Staatsbürgerschaften lange. Ich habe vor kurzem gelesen, dass er 2016 die dann abgelegt hat, weil er natürlich den Premierministerposten schon angepeilt hat.
Darf man dazu dann keine andere Staatsbürgerschaft?
Ja, anscheinend nicht. Okay. Oder vielleicht muss man sich dann doch eben voll bekennen zu seiner Britischkeit. Dann ist er in Brüssel in die Schule gegangen. Er spricht also fließend Französisch. Einer seiner Großväter war Türke. Und ich weiß nicht, ob es Urgroßvater oder Großvater war, aber ich glaube Großvater. Und der ist also ein unheimlich kosmopolitischer Mensch eigentlich von selber. Dann ist er... Er ist eben ein Produkt der englischen Upper Class, die wir hier ja auch gerne immer bewundern und deren Lebensart wir bewundern.
Downton Abbey.
Nicht ganz Downton Abbey, würde ich mal sagen, aber eben, ja, also Geld und irgendwie Witz und Kultur und so weiter. Also Kultur ein bisschen anders, als wir sie vielleicht verstehen, aber trotzdem. Und dann, das wissen wir ja nun, also wir wissen es, aber vielleicht wissen es nicht alle unsere Hörer, dass er eben in Eton war. Das ist die berühmte Schule Eton, wo also die feinsten Leute ihre Söhne, da dürfen keine Mädchen hin, nur Söhne hinschicken.
Nach wie vor
keine Mädchen. Und man muss, also die Schüler tragen Frack und so weiter. Das ist also was ganz Hervorragendes. David Cameron war auch in Eton, also Boris Johnsons Vorgänger. Und dann hat er in Oxford studiert, und zwar Classics, also Griechisch und Latein. Und er ist ja auch gerne, sagt er mal was Lateinisches in seinen Reden. Und dafür wird er aber unheimlich bewundert.
Ja, der Franz Josef Strauß auch.
Ja. Aber in England kommt es eben sehr selten vor, dass einer mal was Lateinisches sagt. Ja, also das ist sein Hintergrund an sich, und er ist eben eigentlich ein Lebemann und Bohemian und hat auch irgendwie seinen Hosenstall nicht unter Kontrolle. Er hat wahnsinnig viele Kinder, keiner weiß genau wie viele, also 6 oder 7. Er äußert sich dazu nicht, was ja auch sein gutes Recht ist, aber in Großbritannien sehr skeptisch beäugt wird, weil da ja sämtliche Politiker oder Menschen des öffentlichen Lebens auch ihr Sexualleben offenlegen müssen, und es wird also ständig verfolgt, anders als bei uns.
Durch die berühmte Yellow Press.
Ja, und anders als bei uns oder auch in Frankreich. Und deswegen ist es erstaunlich, dass er das bis jetzt schafft, sich einfach nicht zu äußern, wie viele Kinder er eigentlich hat.
Ach so, gibt es da irgendwie Schätzungen?
Schätzungen eben 6 oder 7. Mhm. Also er hat zumindest einige mit seiner langjährigen Ehefrau, dann hat er 2 uneheliche auf jeden Fall und vielleicht sogar noch ein anderes, naja, egal.
Ja. Und jetzt kam doch gerade auch wieder eins, oder?
Ja, ja, das ist ja auch, also wenn es ganz streng ist, es ist unehelich, die sind ja noch nicht verheiratet. Und Boris Johnsons erster Job in, oder zumindest den man kennt, war bei der Times in London. Da ist er dann aber rausgeflogen, weil er eben gelogen hat, weil er irgendeinen Schmarrn erzählt hat, irgendwas geschrieben hat, was nicht stimmt. Eben ohne Fact-Checking wurde das veröffentlicht. Darauf musste er seinen Hut nehmen, das war damals noch so. Und dann ging er eben zum, wie ich letztes Mal in unserer Folge ein schon sagte, zum Daily Telegraph, was eine Zeitung ist, die sehr konservativ ist, eigentlich früher so normal konservatives Blatt, aber in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren immer mehr eine Wendung zum einer Art völkischen Beobachter genommen hat. Mhm. Jedenfalls war er da für die in Brüssel als Korrespondent. Das, und hat da eben dann 1992, glaube ich, hat er in Brüssel angefangen. Und da hat er eben dann angefangen, die britische Öffentlichkeit zuverlässig mit den schlimmsten Geschichten aus Brüssel zu füttern, was also da alles für entsetzliche Korruption und dick bezahlte Eurokraten, die nur auf dem Sofa liegen und hin und her fahren und Gänseleberpastete essen und irgendwelche Regulierungen sich ausdenken, die nur darauf zielen, eben die freiheitsliebenden Engländer zu unterjochen. Mhm. Und auch, dass die EU eben eventuell doch nur ein Projekt ist der Deutschen, die jetzt eben, wo wir es halt militärisch nicht geschafft haben, eben über dieses Hintertürchen Europa endlich mal dominieren wollen. Und da muss man sich eben dagegen wehren.
Aber da war er geduldet und beziehungsweise wurden sogar, hat die Leserschaft seine Lügengeschichten oder bunten Märchengeschichten
wurden gierig aufgesogen. Mhm. Und so auf einer, wenn man das eben so lange, über so viele Jahre macht, das verbreitet sich dann langsam im Bewusstsein der Bevölkerung. Es sickert ein und dann gibt es eben die Daily Mail, das ist eigentlich, man kennt ja immer nur die Sun, sozusagen so die Bildzeitung, aber die viel schlimmer ist eigentlich die Daily Mail, das ist ein ekelhaft bigottes Blatt, die wirklich grauenvoll sind und die haben das also mit besonderer Freude immer dann. Viel mehr Leute lesen die Daily Mail als den Daily Telegraph, ja. Mhm. Mit besonderer Freude also aufgenommen und verbreitet und sich spezialisiert auf eben dieses ganze Thema. Schließlich ist Boris Johnson dann der Herausgeber oder Chefredakteur des Spectator geworden. Spectator ist ein Wochenblatt, konservatives Wochenblatt, die aber auch oft liberale Standpunkte vertreten, zum Teil sehr gute Leute schreiben da, zum Teil Leute, die jetzt mir weniger gefallen. Boris Johnson war da der Herausgeber. Das ist in London natürlich auch ein gesellschaftlich unheimlich wichtiger Posten. Also man ist überall eingeladen, auf jeder Cocktailparty und bei den Politikern. Und das ist, da England ja so unheimlich zentralisiert ist, vielmehr als bei uns, das kennen wir hier gar nicht. Alles spielt sich in London ab und eigentlich alles spielt sich irgendwie in Westminster, also in der Mitte, so um das Parlament rum, da spielt sich alles ab. Mhm. Da war er dann überall unterwegs. In der Zeit hat er eben aber leider eine Mitarbeiterin geschwängert, was dann eben, da musste er dann wieder seinen Hut nehmen.
Wir sprechen jetzt über welches Jahr ungefähr?
Das war, glaube ich, so Anfang der 2000er. Mhm. Ich weiß eigentlich gar nicht, was er dann, war er schon Abgeordneter er hat einen Wahlkreis in London, in West London, war dann schon im Parlament, glaube ich.
Also ist er dann eigentlich so in die Politik reingerutscht oder wie, was war es?
Ja, er ist eigentlich eben ein Schreiber. Eigentlich ist er so ein Journalist, eher mehr so eine Journalienvertreter.
Ja, ja.
Und ist in die Politik, was in England nicht so ungewöhnlich ist wie hier, so als Quereinsteiger. Vor allem, wenn man eben so unheimlich gut vernetzt ist wie er. Ja.
Und dann brauchst du eben auch nicht diese Kernerarbeit machen.
Nee. Und immer brauchst nicht als 14-Jähriger schon Flugblätter auszutragen und irgendwie dich für die Ampelschaltung irgendwo zu interessieren. Überhaupt nicht. Du kriegst dann, wenn du eben da auch vernetzt bist bei den Konservativen, einen Wahlkreis, da wirst du dann als Kandidat aufgestellt und den hat er dann auch prompt gewonnen. Er war ja schon prominent, er war auch oft im Fernsehen, in Talkshows und so und mit seinem Haar, also er hat ja auch dieses ganze, wie er auch schon aussieht.
Was nimmt er eigentlich für einen Festiger oder weiß man das?
Ich glaube, was man aber inzwischen, glaube ich, davon ausgeht, dass er vor dem Auftritt sich die Haare nochmal ordentlich durchwurschtelt.
Er hat zerwuschelt. Mhm.
Ja,
deswegen trifft er sich oft mit einem Zerwuschelu.
Jetzt haben wir ordentlich verwuschelt. Und dann das Hemd hängt ihm auf der Hose, aus der Hose und so. Das gehört alles dazu zu seinem. Wieso?
Weiß man sogar, ob er Berater dazu hat oder hat er da einen Urinstinkt, eben wie die Inszenierung so gelingt?
Das weiß ich nicht, da aber schon sehr lange so unterwegs ist, denke ich, das ist ihm einfach angeboren. Mhm. Auch sein Vater, der hat ja auch einen Bruder, der auch Politiker war, auch konservativer Abgeordneter, der ist zurückgetreten, als Johnson eben Premierminister wurde nach May und dann da das Parlament sozusagen prorogiert hat und die Queen belogen hat. So, da ist Joe Johnson, sein Bruder, zurückgetreten und gesagt, ich mache das hier nicht mehr mit. Mhm. Johnsons Vater Stanley sieht auch so aus. Stanley Johnson war übrigens Europaabgeordneter für die Konservativen lange Zeit und die sind also durchaus da bekannt in Brüssel als Familie. Ja? Die sind nicht irgendwie, Europa ist für die ein fremder Kontinent. Die Johnsons kennen da auch hin.
Und verstehen auch das Prinzip Europa. Wie kam es dann dazu, dass er, oder bin ich da jetzt zu schnell, zu diesem Vorreiter, wir müssen raus aus der EU und wir müssen Brexit dann getten?
Also ich glaube, erstmal war es einfach nur für Lohn und Brot. Ja. Er war übrigens, nachdem er beim Spectator war, war er wieder beim Daily Telegraph als Kolumnist. Also er hat einmal in der Woche eine Kolumne geschrieben, für die er 750.000 Pfund im Jahr eingesackt hat.
Ach nee.
Und in dieser Kolumne hat er halt immer nur auf Europa eigentlich rumgehackt. Also das war einfach schon so sein Spiel, wie man im Englischen sagt. Das war einfach sein Ding. Ja. Und das hat sich... ist eben auf immer fruchtbaren Boden gefallen in einem Land, was sowieso der EU immer sehr skeptisch gegenüberstand. Das muss man auch sagen. Also die Briten waren nie überzeugte Europäer, überhaupt nicht, sondern sie sind eben irgendwann beigetreten, weil sie gemerkt haben, also es geht hier so miserabel und wir haben einfach nichts mehr zu essen, so ungefähr. Es gibt jeden dritten Sonntag gibt's kein Klopapier zu kaufen und einmal im Monat gibt es einen Stromausfall. Ich meine, in den frühen 70er Jahren war das so in Großbritannien. Das war einfach noch... absolutes Nachkriegsland.
Aber so Klopapier, wenn das mal aus ist, das haben wir ja jetzt auch in den letzten Jahren erkannt und gesehen. Und das ist tatsächlich ja für viele auch ein dramatisches Erlebnis. Also kann man sich schon vorstellen, dass einem das vielleicht dann auch in die EU treibt.
Das treibt dann in die EU, wobei das ja auch eine schwere Geburt war. Und was viele auch nicht wissen, Charles de Gaulle hat es zweimal abgelehnt. Hat gesagt, nee, die Engländer, die kommen uns hier nicht rein, weil die sind nur ungut. Schließlich sind sie doch aufgenommen worden.
Jetzt fahren wir aber noch mal kurz, weil du bist nämlich schon einen Sprung zu weit. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in London war und da alle sich wahnsinnig aufgeregt haben, weil es nur noch eine Fahrspur für Autos gab und die andere war für Fahrräder reserviert.
Was war das denn?
Das war so vor, weiß nicht, 12 Jahren oder sowas. Also auf vielen Straßen, da hat man eben gesagt, ja, dieser blöde Bürgermeister Boris Johnson hat eben, wollte London irgendwie zur Fahrradhauptstadt Europas machen, was ja eigentlich München ist, wie wir wissen. Und da haben sich alle furchtbar aufgeregt, also vor allem die Taxifahrer und die
Range Rover. Ja, Johnson war als, ich bin ja bescheuert, er war ja natürlich Bürgermeister von London. Und London hat eben, wie ja viele Metropolen normalerweise, eben einen eher linksliberalen Bürgermeister, also aus der Labour-Partei, lange hatte es ja gar keinen Bürgermeister.
Wieso das?
Weil Thatcher damals den sogenannten Greater London Council, das war die Stadtverwaltung, hat Thatcher abgeschafft. Aha. Der Vorsitzende des Greater London Council war ein Mensch namens Ken Livingstone, ein sehr linker Labour-Mensch, der für Thatcher also ein absolutes Dorn im Auge war. Kurzerhand hat sie das ganze Ding abgeschafft und London war lange Zeit ohne eigenen Bürgermeister, ohne eigene wirkliche Stadtverwaltung. Also die einzelnen Stadtteile sind ja natürlich so groß, viel größer als viele Städte hier, dass die haben alle Verwaltungen. Aber London an sich hatte keine Stimme mehr. Naja. Und erst unter Tony Blair wurde wieder ein London Council und ein Bürgermeister. Und
okay,
das war auch und das spannend. War dann das war erst Ken Livingstone wieder. Nach dieser ganzen Zeit wurde der wiedergewählt und der hat eben unheimlich fantastisch gewirkt, zum Beispiel für den Public Transport, die Busse, Tube, also die U-Bahn, die Preise anders gestaltet, dann also alles Mögliche gemacht, was der Stadt sehr geholfen hat, meiner Meinung nach. Trotzdem wurde er halt dann irgendwann abgewählt und Boris Johnson war sein Nachfolger, also genau das Gegenteil, ein Konservativer.
Das hat er die geerbt, die Radelspuren.
Nee, die Radelspuren hat er nicht geerbt.
Das hat er tatsächlich eher als Projekt gehabt. Deswegen hatte ich immer so anfangs den Boris Johnson auch eher in so ein
ganz anderes Spektrum. Der ist auch eigentlich aus einem anderen Spektrum. Und in der Zeit als Londoner Bürgermeister hat er sich in einem ganz anderen Spektrum, nämlich in einem Metropol-Linksliberalen, in Licht gezeigt. Also er hat zum Beispiel diese Radelspuren und er heißt ja auch, er wird überall als Boris. Kein Mensch sagt Mr. Johnson. Ja. Mhm. Das ist ja auch schon mal, wer hat denn zu Thatcher immer Margaret gesagt, also so, ja. Das ist, Boris Johnson ist just Boris und deswegen Boris Bikes.
Boris Bikes, ja. Genau. Das waren ja die, das waren auch so, so diese öffentlichen Räder. Die
öffentlichen Leihräder, Boris Bikes. Dann Boris Bus, also der schöne alte London Routemaster, den weil man hinten aufspringen kann und so weiter. Und diese alten, die wurden ja verboten wegen der EU. Weil es ja eben gefährlich ist, wenn hinten offen ist. Das darf nicht mehr sein.
Da kann man auch rausfallen beim Aufspringen.
Ja, kann man rausfallen und so weiter. Das war tatsächlich ein Modell, was sowieso die Routemaster, die da noch rumfuhren, die waren zum Teil noch aus den 30er Jahren, also 50er, 60er Jahren. Ich habe die geliebt natürlich, aber wurde verboten, dieses Modellbus durfte nicht mehr gebaut werden, wegen hinten offen, wegen Brüssel, wegen europäischer Regulierung. Dann kamen halt ganz normale Busse, wie wir sie auch hier überall kennen, stinklangweilig. Und Boris Johnson, also während er Bürgermeister war, okay, wir bauen wieder den Routemaster neu, aber mit hinten ist zwar auch eine Tür, also eine Öffnung, aber mit Tür.
Ja. Ja.
Und dann wurde sozusagen dieses Modell nochmal neu gebaut mit einem Hybridmotor von Siemens. Und, und die kleinen Lämpchen und so waren dann eben Halogenlampen. Die fahren zum Teil in London auch rum. Also, und die heißen Boris Buses. Ja.
Das ist dann tatsächlich, also der einfach dieser rote Doppeldecker ist eigentlich auch wieder dem Boris.
Der sozusagen der alt, ich meine, es gibt rote Doppeldecker in normalen Bussen wie in Berlin oder sind halt dann rot.
Ja, ja, klar.
Aber so dieses charmante Modell der quasi. Obwohl
der so ein bisschen die Telefonzelle als Bus.
Genau, und die gibt es jetzt wieder. Ist längst nicht so charmant natürlich wie der alte, aber anyway, es ist, und das heißt Boris Bus. Ja. Also,
er hat überall Duftmarken gesetzt.
Genau,
und er war Bürgermeister und hat sicherlich Blut geleckt in der Politik.
Es war schon allen klar, dass er natürlich Ambitionen hat, Premierminister zu werden. Das war in der politischen Kommentatorklasse war das längst bekannt, dass das unbedingt sein Ding ist. Und dann kam während der ganzen Zeit hat dieses Brexit-Thema oder Anti-EU-Thema ja immer, war immer da, hat immer mehr an Fahrt aufgenommen. Es gab diese Partei UKIP, UK Independence Party, die ursprünglich in den 90er Jahren von einem Mensch namens Sir James Goldsmith gegründet wurde. Das war ein steinreicher Mensch, der unter anderem eine Zeit lang Marmite, die Marke Marmite besaß und verkaufte.
Das sind Marmeladen, oder?
Nein, Marmite ist diese
Hefepaste.
Hefepaste, die man aufs Brot schmiert.
Da kenne ich nicht.
Nee, natürlich, kennst du
nicht. Marmite, das ist doch das. Hier gab es das nie. Das darfst du nicht sagen. Die hast du sicher schon gesehen.
Auf dem
Toast.
Hast du
auch schon gesehen, auf dem Toast. Und du hast hier als Kind sicher wurdest du gezwungen, Vitam R zu essen. Das haben wir mussten wir
essen.
Das war die deutsche Version von die Reformhaus-Version von Marmite. Vitam R, so eine Hefepaste.
Ruf meine Mutter an und
köstlich.
Und Marmite ist eben entweder you love it or you hate it. Es gibt nichts dazwischen. Also wenn du Marmite nicht kennst, das ist, also wenn einer unserer Hörer Marmite nicht kennt, dann muss es bitte
googeln. Muss er noch ganz viel hören, weil dann das lernt er dann alles kennen.
Also,
wir lernen jetzt auch gerade dazu, aber du hast Marmite kannst du hier sogar kaufen. Bei der Metro gibt es auch die große Marmite.
Marmite.
Marmite, genau.
So, gut. Sehr schön.
Marmite, jetzt haben
wir das. Und es gibt es auch in Australien als Vegemite, das ist dann die Veggie-Variante.
Ja.
In Marmite ist, glaube ich, irgendwas.
Andere Bubble. Für mich noch nie.
Du hast doch mal gehört, das berühmte Lied von, wie heißen sie, Down Under, da von dieser australischen Band, da kommt immer das Vegemite Sandwich vor.
Do you come from a land down under?
Genau. Also deswegen sage ich, du kennst es, du hast es schon mal wahrgenommen, aber es hat nicht deine kognitive Schwelle überschritten.
Nicht die.
Okay,
Sir James Goldsmith, bei dem waren wir ja gerade, hat damals die UK Independence Party gegründet, deren großes Ziel war es, Großbritannien auf jeden Fall aus dem Euro rauszuhalten. Also Keep the Pound war deren Ding. Es waren klein und laut und sehr erfolgreich. Es ist ja auch nicht so schwierig. Ich meine, hier wollte ja auch keiner die Mark abgeben. Es war halt so. Ja.
Aber das war dann im Vorfeld des Jahrtausendwechsels, als dann Währung nochmal
eine andere Union wurde. Genau, als Währung nochmal eine andere Union wurde und so weiter. Und diese UKIP ist dann sozusagen, James Goldsmith starb und so. Und sein quasi Erbe, der die Partei übernommen hat, ist dieser Mensch Nigel Farage. Ja. Der war dann der Vorsitzende der UK Independent Party und hat sich eben dieses Thema, wir hassen Europa, wir hassen die EU, wir lieben Europa, aber wir hassen die EU, hat er sich eben auf den Zettel geschrieben. Der hat gemerkt, da kann ich wirklich Schaum schlagen. Ja. Er ist selber Abgeordneter in Brüssel, ja, viele, viele Jahre gewesen.
Ja, und da gab es ja auch mal so einen ganz schönen Bericht damals, als er dann raus oder sich verabschiedet hat, weil er, glaube ich, ja dann auch nicht mehr gewählt war oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Er hat auf jeden Fall dann Brüssel verlassen und da haben sie noch alle wahnsinnig gefeixt und waren begeistert, dass sie jetzt endlich aus dieser Hölle rauskommen.
Ja, das war ja wirklich ein Tiefpunkt der Geschichte überhaupt der Engländer, wie sie sich da aufgeführt haben. Aber diese Partei ist unheimlich lautstark geworden und hat in der Wahl zum Beispiel 2015 war eine Bundestagswahl quasi in Großbritannien, General Election heißt es da, hat die UKIP 12% der Stimmen gekriegt. Mhm. Also wie hier die AfD ungefähr. Aber wie viele Sitze hat sie gekriegt? Einen. Weil in Großbritannien ein anderes Wahlsystem ist, nämlich das absolute Mehrheitssystem in jedem Wahlkreis.
So wie in den USA auch,
oder? Winner takes it all. Genau, winner takes it all. Du hast eine Stimme mehr als der andere, dann kriegst du den Wahlkreis und alle anderen Stimmen verfallen. Deswegen ist natürlich das Bild völlig verzerrt, was im Parlament sitzt. Und man kann natürlich sagen, die Leute, die immer schon UKIP zum Beispiel gewählt, weil sie in die EU so scheiße fanden, hatten nie Repräsentation im Parlament, immer nur einen Menschen.
Ja. Und das war immer Nigel Farage.
Nee, der war es nie, Mensch. Der hat nie seinen Wahlkreis gewonnen.
Ah,
Staatsanwalt ist absurde, der hat seinen Wahlkreis nie gewonnen.
Also du musst deinen Wahlkreis gewinnen, nur der kommt dann auch rein.
Ja, auch wenn du der Vorsitzende einer Partei bist, wenn du deinen Wahlkreis gewinnst, dann bist du weg. Dann
und wie hat sich zu dieser ganzen Thematik Boris Johnson
geäußert? Der hat sich eigentlich gar nicht geäußert, der verhielt sich da still, da hat er so rumgewurschtelt. Man wusste ja aus seiner Kolumne natürlich, da hat er jede Woche einmal gewütet gegen die EU. Aber ansonsten hat er sich da nicht groß eingemischt. Dann kam es ja dazu, dass David Cameron, das besprechen wir dann andermal, aus welchen Gründen David Cameron das Referendum ausgerufen hat. Und Boris Johnson hat sich nicht positioniert am Anfang. Und ich meine, das war ja auch, ich weiß nicht, inwieweit man das hier mitverfolgt hat, wenn man sich da sonst nicht so dafür interessiert, was in England passiert. Aber sein Haus war belagert von Journalisten. Das heißt, heute erklärt er sich, ist er für Remain oder für Leave? Und er kam also aus seinem Haus raus, wie immer, mit seinen Haaren und so. Und sagte, ja, also er hat jetzt ist unheimlich in sich gegangen, wahnsinnig mit sich gerungen und seine Conscience examiniert und so, genau. Und er muss leider das Leave-Lager unterstützen. Ah. Er ist für Leave. David Cameron
war aus der Tür raus, ja, wirklich.
Genau, also David Cameron war natürlich für Remain. David Cameron, Boris Johnson, das ist eben auch eine alte Geschichte, waren in Eton gemeinsam, in Oxford und sind immer schon große Konkurrenten gewesen. Da gibt es natürlich viel, ist es jetzt nur aus persönlichem Animus, dass er gesagt hat, ich bin für Leave. Der ist, das kann sein, er ist natürlich vor allem ein wahnsinnig geschickter politischer Manipulator und Operator und der wusste einfach, da ist so viel Zunder hinter dieser Leave-Kampagne, hinter diesem, da ist Momentum dabei. Mhm. Meiner Meinung nach ist er nicht davon ausgegangen, dass sie gewinnen, aber dass Cameron so wahnsinnig geschwächt wird, weil das Referendum eben knapp für Remain ausgeht, dass er trotzdem zurücktreten muss und dann Boris eben das Ruder übernehmen kann.
Und hat er sich von den Argumenten her gleich bei UKIP denn immer bedient und hat dann Nigel Farage auch mit eingebunden?
Ja, er hat sich zwar schon versucht, da so ein bisschen immer abzugrenzen, weil Nigel Farage eben wirklich sehr ungustiös ist, ja, aber letztendlich hat er natürlich absolut das in dasselbe Horn getutet und sie sind auch, ich weiß nicht, ob sie zusammen aufgetreten sind, vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest sehr nah gesegelt. Und dann der berühmte Bus, den wir wahrscheinlich jetzt wirklich jeder kennt, wo drin stand 350 Millionen Pfund in der Woche an unser NHS, unser Gesundheitssystem, anstatt nach Brüssel. Ja, eine absolut dahergelogene Lüge.
Wahnsinn.
Aber davor haben sie sich als alle fotografieren lassen und Daumen hoch und so weiter. Ja.
War das ein Boris-Bus?
Wollte ich fragen.
Nee, es war ein Reisebus. Aber wahrscheinlich in People's Mind ist es jetzt auch ein Boris-Bus. Ne?
Ja, klar.
Und da hat er sich eben dafür Leave positioniert. Und nachdem ja dann das Referendum tatsächlich für Leave ausgegangen ist, auch wenn sehr knapp, am nächsten Morgen, da war Pressekonferenz natürlich, und wir haben es angeschaut, wir waren in London in der Zeit, und da kam Boris Johnson und sein Zweithansel Michael Gove, über den wir auch noch sprechen werden, der auch Leave unterstützt hatte, kam auf dieses Pressepodium. Und ich meine, ich habe noch nie zwei Leute gesehen, die mehr aussahen wie echt begossene Pudel und vor allem wie zwei und vor allem Boris Johnson, wie so ein kleiner Junge, der gemerkt hat, boah, ich habe brutal was ausgefressen. Mhm. Was, wie komme ich hier wieder raus? Und die meisten haben natürlich erwartet, er wird sagen, Leute, ich führe euch jetzt ins Elysium, das nicht-europäische Elysium. Was er aber sagte, und es war natürlich auch klar, dass er sagt, jemand wird uns hier führen müssen, weil Cameron war schon zurückgetreten, er war sofort zurückgetreten am nächsten Morgen, obwohl er vorher gesagt hatte, er bleibt, egal was ist. Johnson hat gesagt, jemand wird uns hier führen müssen, jemand, der es gut kann. Leider, meine Freunde, werde ich es nicht sein können. Mhm. Und da war ein großes Aufraunen natürlich in der Presse und auch manche, die so, oh nee, schade und so. Aber der ist ja nicht bescheuert, weil dass das ein Schleudersitz ist, das war absolut klar. Den wollte er nicht haben.
Spannend. Den wollte er nicht haben. Und ich glaube, das ist jetzt genau der Cliffhanger, den wir jetzt brauchen für dann den Übergang zur nächsten Folge. Weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, vielen Dank für diese tollen Insights. Und
in der nächsten Ausgabe wieder mit Benita Goodman, wieder mit nicht von Hölzchen auf Stöckchen, sondern von Toast auf Boris Johnson und wie das alles zusammenhängt. Das ist die Idee von Brexit on Toast und wir freuen uns, wenn sie ihr zuhört. Danke.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.